wir machen oft sehr viel selber oder wollen selber was machen und dann sind wir immer dieser Gefahr dieses Überstülpens und dieses, ich möchte den anderen so überreden. Aber eigentlich ist die Dynamik von unserem ganzen Leben und das hat mit allen Bereichen, dass du ein Empfangender bist und dass du dich öffnest und dass dann was wächst.
Lieber Michi Cech, herzlich willkommen bei Unverschämt Katholisch.
Unglaublich, wir haben es geschafft.
Ja, ein monumentaler Moment. Ja. Du bist nämlich nicht nur, was ich gleich alles über dich sagen werde, sondern du bist erstmal für mich mein Chef und sozusagen auch Mitbegründer dieses Podcasts. Ohne dich würde das hier alles nicht existieren. Deswegen voll cool, dass du heute mal hier auf diesem tollen, flauschigen Sessel, den du mit ausgesucht hast, sitzt. wir haben heute ein cooles Thema vor, das auch sehr gut zu dem passt, wie ich dich jetzt mal vorstellen werde. Nämlich du bist Chefredakteur vom You-Magazin. Ja. Da arbeite ich auch. Surprise. Das ist ein katholisches Magazin mit einer missionarischen Ausrichtung. Und neben diesem Magazin hast du noch viele andere brennende, zündende Ideen gehabt und umgesetzt, wie zum Beispiel auch die Key-to-Life-Festivals im Sommer immer lange in Machek und dann auch in Wien jetzt. Das Café Kasper hast du mitgegründet. Das ist ein christliches Café mitten in Wien neben der Hauptuniversität. Die Hope-Messe hast du ganz lange mitbegleitet, eine Studentenmesse mit Lobpreismusik. Vergesse ich was, Michi? Was noch? Familienvater, zwei Kinder.
Das ist die erste Mission, ja.
Ja, genau. Glücklich verheiratet. Ja. Mit einer tollen Frau, wie ich bezeugen kann, die Doro. Und genau, und heute sitzen wir hier und wollen eigentlich über Mission sprechen, weil dein ganzes Leben dem Thema ziemlich gewidmet ist und wurde. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, Michi. Wenn du ein Geschäft wärst, also so ein Fachgeschäft, wo man was kaufen kann, weißt du, so Gegenstände von etwas, was für ein Geschäft wärst du, was könnte man in dem Laden kaufen?
Ah, das war das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist.
Was?
Irgendwie so ein Technikladen, ja. So ein Nerd, Computerladen, ich weiß jetzt nicht warum. Aber
okay, bist ja schließlich auch Diplom-Ingenieur.
Ja, der Technik hat mich schon interessiert.
Ja, also schau, genau, also ja, vielleicht nimmst du uns mal mit rein.
Ich habe aber keine tiefere Bedeutung gerade. Das ist in aber vielleicht fällt es uns noch ein.
Es ist in Ordnung, man lernt einfach eine Kleinigkeit über einfach so ein random Fact. ja, nimm uns mal mit rein, Michi. Du kommst aus einer großen Familie und du wurdest schon früh mit dem Glauben in Verbindung gebracht, auch als Kind. Und ja, wie bist du denn aufgewachsen? Also wie war das bei euch in der Familie?
Also ich kann mich erinnern, wir haben unseren Glauben halt immer schon in der Familie irgendwie gelebt. Also was ich immer sage, ist, dass ich das cool irgendwie finde, dass meine Eltern die waren irgendwie atheistisch, bevor sie geheiratet haben. Und die haben irgendwie Gott gefunden, ziemlich effektiv oder radikal,
würde man sagen. Unabhängig voneinander? Oder?
Nein, der Papa war Missionsopfer von meiner Mama.
Also das sind wir schon beim Thema.
Also die Mama hat sich halt voll bekehrt und hat sich so eine Runde gemacht bei ihren Studenten und so und da ist mein Papa eben dabei. Und die waren dann so überzeugt irgendwie und ich glaube auch haben das auch so überzeugend einfach gelebt und uns weitergegeben, dass das halt ganz selbstverständlich für uns war. Das war irgendwie was Schönes, also irgendwie der Glaube. Das hat sich, muss ich sagen, bei mir nie so in Frage gestellt. Und das finde ich auch irgendwie eigenartig oder irgendwie interessant. Also nicht, dass man nicht drüber fragt und mehr wissen will, aber ich habe jetzt nie so irgendwo einen Moment gehabt, wo ich wirklich gezweifelt hätte, ob es Gott gibt oder so. Und das ist irgendwie vielleicht auch irgendwie eine Gnade oder irgendwie schön, das so zu leben zu können. Und wir haben eben sechs Geschwister und haben das auch gemeinsam gelebt. Wir haben jeden Tag den Rosenkranz gebetet am Abend in der Familie. Das war so das Prägendste. Und ja, und haben auch schon seit wir Kinder waren auch irgendwie den Glauben irgendwie weitergegeben. Weil meine Eltern waren so on fire und haben alle möglichen Runden gehabt und Kindergruppen und wir waren halt schon irgendwie mit dabei und die haben das mitgetragen.
Sehr cool. Ich war ja mit dabei. Letztes Jahr hast du den Miss You Award gewonnen.
Ziemlich.
Was ist das für ein Award und wie war es für dich, den zu erhalten?
Ja, das war irgendwie schon eine schöne Erfahrung. Also Missio Österreich, diese große Missio Österreich, haben das vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Und zwar mit der Idee, dass man irgendwie darauf ein Augenmerk legt, dass Mission eine Bedeutung hat, dass Mission wichtig ist. Mhm. Und eher zu sagen, oder verschiedene Personen bekommen da jedes Jahr einen Award, so mit rotem Teppich und so. Und das Schöne auch irgendwie dran ist, dass es Leute sind, die man eben sonst so oft nicht sieht. Also Schwestern, die in Afrika irgendwo ganz lang schon irgendwo da tätig sind oder in Russland oder sonst wo oder auch in Österreich. Und eben, ich habe diesen Award für Österreich bekommen, weil ich halt in Österreich sozusagen Mission mache mit diesen verschiedenen Projekten und Aktivitäten und dem You-Magazin, das wir halt machen.
Was ich irgendwie besonders schön fand, es ist lustig, weil ich war jetzt, glaube ich, das dritte Mal bei dem Award. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich hingehe, denke ich mir komischerweise immer wieder dasselbe, dass ich mir denke, braucht es sowas? Also man braucht ja keinen Award für so eine Arbeit, die man so aus Hingabe macht. Und aber jedes Mal bin ich wieder weggegangen und dachte mir, doch, irgendwie macht es total Sinn, dass es diesen Award gibt. Und man, weil man geht weg mit so einer Ermutigung irgendwie. Ja. Also die Leute, die da eben auch auf der Bühne dann stehen, die wollen eigentlich, keiner von denen will auf der Bühne stehen. Und es wird einfach so dieses, was Gott durch sie wirkt, sichtbar. Und das ermutigt so. Also ich glaube, das ist ja auch so ein Kern von Zeugnis geben. Also was heißt Zeugnis geben? So teilen, was wirkt Gott, was passiert Gutes in der Welt irgendwie. Genau. Und das ermutigt und baut auf, dass auch andere inspiriert sind, selber vielleicht was zu starten oder...
Und ich muss sagen, es hat auch mich ermutigt. Also ja. Und das finde ich auch schön irgendwie, dass es auch mal irgendwie so gesehen wird, was man macht.
Ja.
Und Missio hat ganz bewusst so als Trophäe einen Esel gewählt. Und das ist eben auch ein Zeichen dafür, welcher Haltung das irgendwie da sein soll. Also eben, dass es eben ein Dienst auch ist irgendwie.
Ja, okay, Michi. Also gerade hast du schon gesagt, dein Vater wurde das Missionsopfer deiner Mama. Ja. Und da schwingt er schon sozusagen mit, was viele von uns vielleicht assoziieren mit diesem Begriff Mission oder Missionierung und keiner will das irgendwie und ich will nicht, dass mir irgendwas aufgezwängt wird. Also so, das ist so ein bisschen negativ gefärbt. Wovon sprechen wir denn eigentlich jetzt, wenn wir von Mission sprechen?
Ja, ich finde das auch irgendwie lustig, dass Mission, finde ich jetzt so, außer bei uns so Insidern, die wir das gewohnt sind, aber ich finde so noch, ich finde, das hat irgendwie einen negativen Beigeschmack so ein bisschen, weil niemand will so, ja, sich überreden lassen zu was man eigentlich gar nicht will. Wir denken vielleicht so an einen Vertreter, der einem was aufschätzen will. Oder
ich meine, Versicherung.
Ja, genau. Oder manche kennen halt so Zwangsmission, das Schlagwort, dass man eben zu einem Glauben gezwungen wird, obwohl ja mit irgendwie ja, Gewalt oder anderen Sachen, dass man, weil man, obwohl man es gar nicht will und da die Freiheit nicht hat. Ja, oder dass man irgendwelche Vorteile verspricht oder so. Ja, also ich finde, das oder irgendwie manipulativ das macht, ja. Mhm. Und das ist ja irgendwie komisch, ja. Und ich denke auch an meine Kinder, also wenn man so zum Beispiel sagt, wenn ihr euer Zimmer aufräumt, dann gibt es ein Eis. Ja? Also so irgendwie diese, dass man Versprechungen macht oder irgendwie mit Belohnung und so weiter und Erziehungspädagogen sagen eigentlich, Belohnung, Bestrafung ist jetzt nicht so das Gute bei der Erziehung, das muss ich so ein bisschen noch lernen. Ich glaube, es ist auch oft gar nicht so einfach, da den richtigen Weg zu finden. Aber eben Belohnung und Bestrafung ist nicht irgendwie das geeignete Mittel, sondern eben, ja, jeder Mensch ist irgendwie frei und das muss man auch irgendwie respektieren, dass man, weil niemand will sich so überreden lassen.
Ich muss gerade an einen Artikel, der mal, also ich glaube, der ist vor einigen Jahren mal in der Zeit erschienen. Und es war so ein, eigentlich wie so ein, ich weiß, es ist lang her, aber ich erinnere mich, dass ein Satz, der da drinnen war, war so quasi, liebe Kirche, warum missioniert mich niemand? Also es war so ein Mensch, der keinen Glauben hatte, der so geschrieben hat, so, warum missioniert mich eigentlich niemand? Das fand ich irgendwie super spannend, dass er überhaupt diese Frage stellt. Aber wenn du jetzt, ja.
Ja, aber vielleicht, was keiner will, ist so, auf der einen Seite glaube ich, ist es cool, wenn man irgendwie was erfährt, aber niemand will so gegen seinen Willen etwas tun. Und ich finde, das ist auch wichtig so und auch richtig so, weil der Mensch irgendwie so das einzige Lebewesen ist, das existiert, das irgendwie wirklich so selber seine Ziele setzen kann und auch das danach handeln kann. Also das, ich weiß nicht, man würde eben sagen, das ist die Würde von einem Menschen, dass er aus sich selbst heraus Dinge wählen kann, die er machen will und das auch umsetzen will.
Yeah.
Und wenn du das dem nicht entsprichst, dann ist das irgendwie gegen den Wert der Person, also gegen diesen Wert von dem anderen.
Mhm.
Und ich glaube, das ist so, was wir halt so ungut empfinden manchmal, wenn das so in dieser Art und Weise kommt. Und vielleicht gibt es eben leider manchmal eben schlechte Erfahrungen, die man hat.
Mhm.
Und ich glaube, dann kann man sich mal schauen, wie macht man das dann oder respektiert man den anderen wirklich?
Mhm.
Und das ist, finde ich, irgendwie ein wichtiger Punkt dabei.
Was mir auch kommt, finde ich, ist noch ein weiterer Aspekt. Also einerseits die Freiheit des anderen zu wahren, aber auch, ich möchte kein Projekt von irgendwem sein. Weißt du, so gar nicht so sehr, dass ich jetzt denke, jemand bevormundet mich und sagt mir, was ich zu glauben habe, sondern auch so, ich will nicht, dass jemand die Freundschaft mit mir instrumentalisiert oder nur mit mir befreundet bin, weil er will, dass ich irgendwann draufkomme, dass das ja so ist, wie er eigentlich denkt, dass es ist. Und das hat vielleicht schon auch was mit Freiheit zu tun, aber...
Oder wenn du eben manchmal wem kennenlernst und dann irgendwie draufkommst, der war nur freundlich zu mir, weil er irgendwas wollte. Und wenn das nur ist, dass er seine Überzeugung in mir aufdrucken wollte.
Ja.
Ich meine, das ist auch schwierig, weil das vermischt sich oft. Also es gibt ja viele Menschen, die gute Anliegen haben und irgendwie das auch anderen weitergeben wollen. Also das geht ja vom, weiß ich nicht, Ernährung bis Sport oder sonst wohin. Also du hast im Internet, Social Media ja voll von Missionaren sozusagen, die sagen, sie sind von was überzeugt und das dann irgendwie weitergeben wollen.
Mhm.
Und das ist ja auch in gewisser Weise legitim. Aber wenn man so das Gefühl hat, ja, der mag mich nur oder der redet nur mit mir oder ist nur freundlich zu mir, weil er was will, das ist total ungut.
Ja.
Und ja, gleichzeitig vielleicht auch, ja, weiß nicht, das hat vielleicht auch was mit Wahrheit zu tun, weil was ist denn, wenn du jemand dir was überzeugt, irgendwie was aufdrücken will und du denkst, ja, das stimmt eigentlich gar nicht, dann ist das ja auch komisch. Und ich glaube, das ist die Herausforderung jetzt vom Glauben her, weil das irgendwie schwierig da zu argumentieren, dass das vielleicht was Wahres ist. Weil das will man eben nicht, dass jemand einem was überstülpt, was gar nicht stimmt oder was gar nicht da ist.
Ja, ich glaube, das Schwierige ist auch irgendwie, wenn ich jetzt, ich kann mich erinnern, wie ich Gott kennengelernt habe und realisiert habe, Gott gibt's, weißt du so, dann habe ich, es war so die natürlichste Bewegung, dass ich allen sagen wollte, so Leute, ich habe es jetzt geklärt, Gott gibt's, er existiert, ich habe diese endlose Frage endlich für mich beantworten können. Aber dann auch damit klarzukommen, dass vielleicht andere das jetzt gerade gar nicht so sehen wie ich, obwohl ich es gerade so intensiv als Wahrheit erfahren habe.
Ja.
Und ich denke, das ist auch so ein bisschen so eine Spannung oder so wie so zwei Dinge, die man zusammenbringen muss. So, du hast eine ganz krasse Überzeugung, die du als gut und wahr und schön erkannt hast. Und die willst du jetzt, aber du willst auch die Freiheit des anderen lassen.
Genau.
Und ich glaube, ganz oft passiert so dieses Kontrolle übernehmen wollen, so okay, ich versuche dich jetzt, weil ich weiß ja, dass es gut ist und du musst es ja nur checken.
Voll.
Und da das, die Freiheit zu lassen und trotzdem irgendwie total die Wahrheit, also das ist, diese Spannung ist gar nicht so leicht.
Ja, aber wie macht man das dann?
Ja.
Also das ist die Frage, wie macht man es dann konkret, dass du den anderen, du kannst eigentlich nur dem anderen, wie du sagst, ein Angebot machen oder du kannst ihm das erklären, du kannst versuchen, das Schöne daran zu erzählen und der andere, wenn der eben, der kann das sich selber dann als sozusagen als Ziel wählen und er kann dann mit dir das suchen. Also du kannst dann eben gemeinsam, also er kann für sich das selber als Wert entdecken und dann ist seine Freiheit auch gewahrt, weil er das selber wählt sozusagen, oder? Mhm. Aber das ist eben die Schwierigkeit, du musst das irgendwie, du kannst es ihm nicht überstülpen. Ja.
Mhm.
Auf der anderen Seite, du hast gesagt, eben, das ist ja sowas Tolles, was du erfahren hast.
Ja.
Und irgendwie möchte es ihm weitergeben. Gleichzeitig ist auch irgendwie was, wo man sagt, ja, das ist jetzt auch nicht egal, was ich glaube oder wie ich mein Leben lebe. So von uns, wenn irgendwie geht es ja auch, ich meine, es geht ja irgendwie um Leben und Tod, würde ich sagen.
Also wenn es so ist, wie wir es glauben, dann geht es um Leben und Tod. Oder Himmel und Hölle sozusagen.
Und jetzt, ich denke jetzt nur wieder an meine Kinder, ja, wenn die auf die Straße laufen oder im ersten Stock beim Fenster herumklettern beim offenen, dann lasse ich ihnen auch nicht die Freiheit. Also dann ist die Freiheit auch aus. Dann sage ich nein, also da hört das irgendwie auf.
Mhm.
Aber gleichzeitig sind die eben Kinder und ich übernehme die Verantwortung für sie, weil sie selber die Verantwortung
ja, es ist anderes.
Nicht nehmen können. Und die, Und bei Erwachsenen mache ich es dann eben nicht so. Weil die Erwachsenen, die können selber Verantwortung übernehmen. Und das Problem ist dann, dass sie eben was wählen können, was ihnen auch wirklich schadet. Oder, also man kann ja eben, du kannst was machen, was dir schadet. Mhm. Oder? Und ja. Das ist eben deine Frage. Und die Frage ist, ist das irgendwie wertvoller, dir die Freiheit zu lassen, dass du was machst, was dir schadet? Mhm. Oder dass ich dich irgendwie das was aufzwinge? Mhm. Oh, das ist ja voll in so vielen Bereichen so, wie mache ich das?
Ja.
Oder, und das ist auch irgendwie schwer, weil wenn ich dir was anbiete und sage, ja, das ist irgendwie die Wahrheit und ich werde dann irgendwie abgelehnt, ist auch nicht so einfach.
Ja, und du hast jetzt das Beispiel mit den Kindern gebracht, also jetzt bist du noch, also sie sind noch nicht volljährig, das heißt, du kannst dann auch die Verantwortung übernehmen, aber irgendwann kommen Kinder in ein Alter, wo sie selber für ihr Leben entscheiden müssen und man muss das wie so aushalten, dass man vielleicht selber die Entscheidung jetzt nicht super findet oder und denkt, das ist jetzt vielleicht nicht das Richtige. Und was ist dann die Liebe irgendwie auch? Also ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Exkurs, aber ja.
Eigentlich dem zu lassen, dass er eben auch das Schlechte wählen kann. Mhm. Oder was ich halt glaube, dass es das Schlechte ist. Mhm. Und ich finde, das ist eben voll die Gratwanderung jetzt eben gerade bei den Kindern auch wenn sie klein sind. Du hast manche Sachen, wie wenn sie auf die Straße laufen oder beim offenen Fenster raufgehen, weil das eben wirklich gefährlich ist. Aber bei so vielen Dingen muss man immer so abwägen. Mhm. Ja, wo gehe ich jetzt über diese Grenze und wo fahre ich da so drüber und bin irgendwie, lasse ihnen nicht die Freiheit, die ihnen auch in ihrem Alter schon zusteht. Mhm. Also da gibt es auch schon einen Bereich, ja.
Mhm. Ja, letztendlich, ich meine, das Sinnbild jetzt auf Gott zu schließen, ist natürlich sehr naheliegend zu sagen, okay, ja, da sehe ich was von dem, wie Gott mit uns Menschen ist.
Ja.
Nämlich, dass er uns auch die Freiheit lässt, Ja zu ihm zu sagen oder Nein. Also ohne diese Freiheit würden wir jetzt sagen, gäb's die Liebe ja auch nicht, die freie Entscheidung zu Gott. Da ist ihm, das ist ihm ganz wichtig, weil sonst
wäre es und das Zwang. Interessante ist ja, dass er dann auch uns wirklich so eigentlich etwas wählen lässt, was uns schadet.
Ja.
Also er greift eben im Normalfall nicht ein. Und wir haben eben die Freiheit, irgendwie uns nicht für ihn zu entscheiden. Und das ist schon interessant, weil wenn wir jetzt, gehen wir davon aus, dass es irgendwie Gott gibt, ja, und er hat wirklich irgendwie das größte Geschenk für uns oder irgendwie das so, wo wir erfüllt werden, wir als Menschen. Er hat eben den Plan oder den Schlüssel zum Leben für uns, ja, und möchte es uns irgendwie mitgeben. Und dann ist die Frage, wie macht er das, ohne dass er unsere Freiheit, also dass er unsere Freiheit respektiert? Mhm. Ja, wie kann er das machen? Ich glaube, dass es so ist, dass er eben bis zum Letzten halt geht. Also er stirbt für uns letztendlich, weil er kommt auf diese Welt, teilt uns irgendwie mit, er gibt uns ein Angebot, er sagt uns, wie wir glücklich werden, wie wir unser Leben leben können. Und kann aber nichts machen, sondern lässt sich sogar selber quasi umbringen dafür, damit er uns zeigt, wie dass er uns eben nicht zwingen will. Manchmal hat man so den Eindruck, gerade bei gläubigen Menschen oder so, oder Außenstehenden haben vielleicht so den Eindruck, ja, man will sie irgend so was manipulieren oder so. Ja. Aber was Gott uns zeigt, ist, dass er sich lieber anbinden lässt, an ein Kreuz annageln lässt, sich die Freiheit total nehmen lässt, bevor er uns die Freiheit nimmt. Also er ist eben kein Tyrann, der uns irgendwie schlagen will oder irgendwie unterdrücken will, sondern er lässt sich irgendwie geißeln und schlagen von uns. Und um uns zu sagen irgendwie, na, im Glaube, wenn du glaubst, das muss so in einer Freiheit sein, ich lass mich lieber anbinden oder annageln. Ja, sogar.
Das ist krass, ja.
Das ist irgendwie so arg und drum. Das passt einfach nicht zum Glauben. Es ist auch sicher, vielleicht haben gläubige Menschen oder im Laufe der Kirchengeschichte war das nicht immer ganz, ganz perfekt alles. Aber die Lehre der Kirche war immer, immer klar. Der Glaube, und das steht auch im Katechismus ganz deutlich, also der Glaube, ich glaube im Katechismus heißt es, der Glaube ist die freie Antwort auf die Initiative Gottes. Also es ist eine freie Antwort und sonst ist es eben kein Glaube. Wie du gesagt hast, auch die Liebe, ohne Freiheit gibt es keine Liebe.
Ja. Ich muss gerade auch an diesen Vers denken, wo Gott also sagt, also ich weiß leider nicht, welches Buch, aber in der Bibel, wo er sagt, wie oft habe ich versucht, euch wie eine Henne, um mich zu sammeln. So. Und ihr habt nicht gewollt. Ja. Das ist irgendwie so die Tragik oder das Drama auch der Geschichte Gottes mit seinem Volk, das sich durch die ganze Bibel auch zieht. Und wie viele Propheten hat er gesandt und das Volk hat nicht auf sie gehört. Und also so irgendwie dieses wiederkehrende Thema von Gott versucht alles, um uns irgendwie zu erreichen.
Und es ist schon interessant, wieso schickt er immer so Propheten, wieso schickt er Menschen und erscheint nicht jetzt so direkt oder so. Ich glaube, das hängt auch mit dieser Freiheit zusammen, weil er uns eben diese Freiheit geben will, auf wirklich auf die Liebe zu antworten und nicht irgendwie gezwungen zu sein. Weil wenn wir, das heißt auch immer, wenn wir Gott in seiner Herrlichkeit und seiner Größe sehen, dann können wir gar nicht anders als irgendwie dazu, ja, an ihn glauben sozusagen. Mhm. Ja.
Ich wurde mal gefragt, warum hat er es nicht einfacher gemacht? Also das ist alles so kompliziert zu verstehen. Und
ich habe mich das oft gefragt.
Ja.
Ja, warum ist es so kompliziert?
Ja, und wozu bist du gekommen zu diesem, dass das vielleicht ein...
Ja, dass das unseren lässt. Respekt, also das ist, er möchte irgendwie, dass wir das von uns selber entdecken. Weil wenn du, das ist eben der Unterschied zu dem Manipulation oder zu dem, wenn dir wer was aufdrucken will, ist, dass du selber was drauf kommst. Sowas. Ich finde auch, das ist auch das Spannende, warum machen wir gerne ein Sudoku oder warum machen wir gerne ein Rätsel oder ein Puzzle. Meine Kinder lieben Puzzle. Weil man weiß, es gibt irgendwie eine Lösung. Yeah. Aber ich komme selber drauf, wie es geht. Und das irgendwie ist für uns total, das gibt uns unsere Würde, also wenn wir selber drauf kommen dürfen. So irgendwie. Darum hat Jesus ja auch im Evangelium immer Gleichnisse erzählt. Also er hat ja immer so ganz rätselhaft gesprochen, damit man irgendwie selber draufkommen kann. Und wenn du auch jetzt, weiß nicht, eben in einer Erziehung oder in der Schule oder wenn du auch was Gutes warst und sagst, da genau, das ist dein Problem. Ja? Aber wenn du das immer nur so reinklatscht, dann ist das echt schwer für den anderen aufzunehmen. Und wenn der andere, wenn du ihn so hinführst, dass er selber draufkommt, oder bei uns im Team, im Büro, ne? wenn man eine gute Idee hat und man will, dass alle mitmachen, dann ist das schwieriger, wenn du sagst, ja, so machen wir das. Oder wenn man so macht, dass die anderen selber draufkommen auch, dass es irgendwas Tolles ist. Ja, das ist irgendwie menschlich ein Respekt irgendwie. Mhm. Oder man nimmt den anderen irgendwie wichtig und Gott nimmt uns irgendwie wichtig und auf Augenhöhe. Mhm. Und alles, was er tun kann, ist, dass er kommt. Und das heißt dann eben nach den Propheten, er sandte seinen Sohn. Also eben, wir glauben daran, dass Jesus Gottes Sohn auf die Welt gekommen ist. Also er ist gesendet mit einem Auftrag, uns zu sagen, wer Gott ist und dass wir ihn kennenlernen können. Also er kann es uns mitteilen, er kann das Angebot machen. Mhm. Und übrigens, also da sind wir wieder bei Mission, weil Sendung, also das Mission heißt ja Sendung eigentlich. Aha. Also Mission heißt vom Lateinischen von Sendung.
Ja.
Und eigentlich kann man sagen, dass Jesus der erste Missionar war. Oder? Weil er wurde von Gott selber gesandt mit einem Auftrag sozusagen.
Messias.
Na, Messias ist was anderes, das ist Gesalbter.
Ah ja, sehr gut. Genau.
Das ist
sei hier an der
andere
Stelle
Sprache
klargestellt.
Ja, genau.
Ich finde dieses selber draufkommen, ich habe jetzt vorhin auch gerade gedacht, also wir haben schon, wenn ich jetzt an den Paulus denke oder so, der stellt sich schon hin und verkündet eine Wahrheit. Er spricht was aus. Ich finde manchmal stoßen wir sogar da dran schon heute, dass jemand sagt, das ist jetzt die Wahrheit, die ich glaube und von der ich überzeugt worden bin oder die Gott mir offenbart hat, weil wir uns schon bevormundet fühlen könnten, allein dass jemand sagt, ich glaube das und das ist vielleicht nicht richtig. Mhm. Also das ist auch schon ein schwerer Boden, finde ich, sich zu bewegen. So überhaupt was, weil wenn wir Wahrheit aussprechen, dann ist es ja auch ein bisschen so, also allein wenn ich sage, es gibt eine Wahrheit, ist es ja auch schon, beinhaltet das auch schon, dass ich sage, es gäbe auch eine Lüge oder etwas, das nicht wahr ist oder das nicht der Weg ist. Wenn Jesus sagt, der Weg zu ihm ist schmal, dann, also das ist schon auch ein Anstoß mit drin. Und meine Vermutung ist, dass das auch ein bisschen bleibt in der Verkündigungsarbeit irgendwo. Weil egal, was für eine Überzeugung du hast, Chancen sind, wenn du sie mit anderen teilst, sei es irgendeine Ernährungsform oder was auch immer, dann sprichst du vielleicht mit Leuten, die diese Ansicht nicht teilen. Und wenn ich jetzt dir folge, dann wäre die Idee, es nachvollziehbar zu machen, wie du zu diesem Schluss kommst, genau, dass das eine super Ernährungsweise ist. Aber die Gefahr ist, dass Leute sich trotzdem dran stoßen, weil du vielleicht im Letzten trotzdem sagst, das ist aber die beste Ernährungsform. Und dass du überzeugt bist, dass es die beste ist.
Aber das ist ja auch okay, finde ich. Yeah. Also ich finde, das ist ja genau das, was uns Menschen ausmacht, dass eben verschiedene Meinungen oder Lebensanstellungen gibt und wir kommen, ja, wir, also insofern, ich habe jetzt keine Angst vor Mission oder wenn andere mich missionieren, also wenn man es in der Haltung macht, mhm, wenn Mission diese Haltung hat, ich lasse dir die Freiheit, dann ist es eben, ich mache dir ein Angebot,
ja,
und es geht auch ein bisschen um die Wahrheit und wir suchen gemeinsam. Und wenn ich jetzt was höre, zum Beispiel von Ernährung, finde ich schon spannend, ja, mhm, da ein bisschen zu schauen, ja, was steckt da dahinter und das ist ja das Coole, heutzutage kann man sich so viel Informationen über alle Dinge holen, mhm, dass man da auch vielleicht selber mehr sich ein Bild machen kann. Die Frage ist, man hat so viel Information, man muss schauen, wie man damit umgeht. Aber das ist, finde ich, der Punkt, dass es eben in dieser Haltung, also einfach immer, wenn diese Haltung des Respekts da ist und diese Haltung der Freiheit und yeah, dass man sieht, der andere ist ja ein Mensch und er hat die Würde, dass er selbst entscheiden darf. Ich glaube, dann ist man ja auch dankbar, wenn man Informationen bekommt. Mhm. Und eben Jesus als Missionar sozusagen, er ist das Wort Gottes, heißt es ja. Er ist einfach Information, also er möchte uns Informationen geben, mhm, ja, und uns das mitteilen. Und wir können das annehmen. Und so ist das ein erster Schritt. Und ich glaube, das ist auch in allen anderen Missionen von die es gibt auf der Welt oder mit eben mit Ernährungssport oder etc., was mhm, es halt gibt. Es würde uns gut tun, wenn wir den anderen so sehen. Also nicht nur für uns als Kirche, sondern ja, es geht hin bis zu Umweltschutzfragen oder das Rauchen oder sonst was, ja. Wenn man den anderen respektiert, eben nicht nur sagt, ja, du darfst bei deiner Meinung bleiben, aber sondern schon meine Meinung sagen, aber ihn als Mensch sehen, dass er das selber entscheiden darf und dass das eben alles andere wäre quasi eigentlich ein Missbrauch der Person, wenn du ihn nicht freilässt, sozusagen. Und es ist lieber, er macht was falsch, als dass man das hm, ihm was aufdrängt, ja, oder zwingt, etwas zu glauben irgendwie, ja.
Ich denke gerade auch an, ich war vor kurzem in einer kleinen Fragerunde mit dem Kardinal Schönborn.
Oh.
Und da hat er, also wir durften so Fragen stellen,
ja,
und ich habe ihn, Es ging um Verschiedenes, einfach um den Glauben und Glauben teilen und so. Und ich habe ihn, dann ging es irgendwie um Gespräche und Gespräch führen. Und dann habe ich ihn gefragt, was es eigentlich braucht für ein gutes Gespräch.
Mhm.
Und ich fand seine Antwort sehr schön, weil es ist auch was anderes, wenn jemand das sehr durchgereift sagt und du siehst, er lebt das. Er hat gesagt, weißt du, ich hab viele Menschen getroffen und die Versuchung könnte quasi sein, okay, es ist nochmal eine Nummer, es sind so viele Menschen, die kommen, um mit mir zu sprechen und Kardinal. Aber er hat gesagt, ich habe immer versucht, mit jemandem zu sprechen, mhm, und nicht mit einer, ja, Nummer oder etwas. Und ich denke da viel drüber nach jetzt noch seitdem, weil ich finde, gerade auch wenn es so um Ideen geht, die sich austauschen, manchmal habe ich das Gefühl, es passiert mir selber auch in Gesprächen so, wenn sich dann so Ideen konfrontieren, kommen wie so Fronten hoch und dann muss man wie so aufpassen, dass man wieder schafft, dem Gegenüber zu begegnen. Also ich spreche dann nicht nur mit deiner Weltanschauung jetzt, sondern mit dir als Mensch und ich begegne dir als Mensch. Hm. Und auch wenn da die Clashes vielleicht da sind oder so, aber immer wieder zu schaffen, diese Brücke und wirklich Augenkontakt und dieser Person zu begegnen, in ihrer, ja, Würde, so wie du jetzt sagst, ja, in ihrer Würde, in ihrer Freiheit. Und das bereichert dein Gespräch und auch mit einer Neugier. Hm. Das hat er auch so ein bisschen betont, wenn wir interessiert sind an anderen, so, das ist unglaublich, was dann wachsen kann. Oft fragen wir auch gar nicht wirklich nach mehr, was macht dich aus, oder?
Ja.
Wer bist du als Mensch?
Ja.
Du hast jetzt vorhin davon gesprochen, dass Jesus der erste Missionar war. Und Jesus hat ja auch an uns, also manche sagen vielleicht, okay, Mission brauchen wir heute nicht mehr. Ich würde sagen, Jesus hat den Missionsbefehl ziemlich klar ausgesprochen, geht in alle Welt und macht alle zu meinen Jüngern und tauft sie auf den Vater, Sohn und den Heiligen Geist. Also irgendwo sind wir auch gesandt.
Ja, ich finde es irgendwie auch spannend, dass Mission ja, irgendwie für uns irgendwie was Wichtiges ist im Leben auch. Also jetzt unabhängig vom Religiösen irgendwie. Ich glaube, wir haben, wenn wir unser Leben, also wir sind irgendwie fasziniert von dem, wenn wir irgendwas tun können im Leben. Also wenn das Leben irgendwie einen Sinn hat und einen Zweck hat. Also wenn es irgendwo einen Auftrag gibt, den ich erfülle, ich glaube, das kommt von Viktor Frankl, so ein bisschen, dass er sagt, ja, das Leben stellt an uns irgendwie eine Aufgabe oder einen Auftrag und den Sinn des Lebens finde ich irgendwie in dieser Aufgabe. Und das ist, wenn, ich glaube, die haben da mal so ein, ich glaube, ich habe das von Viktor Frankl eben, dass zum Beispiel depressive Menschen oder wenn sie selbstmordgefährdet sind oder so und dann haben sie dem einen Hund gegeben oder ein Haustier, um das er sich kümmert. Der will vielleicht selber nicht mehr leben, aber dann hat er sich kümmern müssen um dieses Haustier, damit hat es immer füttern müssen jeden Tag, damit es eben nicht stirbt. Und das hat der Person dann so geholfen, weil er hat auf einmal irgendwie einen, und wenn es nur so was Kleines ist, einen Sinn gesehen in seinem Leben. Und das auf einmal hat ihm wieder Lebensenergie gegeben. Oder alte Menschen, die sich irgendwie nutzlos fühlen. Na, also man hat, wenn man keinen Zweck hat, wenn man nicht mehr weiß, was man tun soll, oder wofür man gut ist, wozu das Leben ist, dann fällt es einem irgendwie schwer. Und meine Theorie ist, ich glaube, dass eben Gott uns so diesen Missionsbefehl gibt oder uns irgendwie bittet, irgendwie also Mission zu machen. Das heißt quasi ihn, dass die Menschen ihn kennenlernen. Warum wir da mit eingebunden sind, ist, weil das irgendwie in uns drinnen ist, dass wir irgendwie teilhaben können an seiner Mission. An seinem Dienst, dass er bittet uns, dass wir quasi mitmachen mit ihm und das irgendwie taugt uns. Also es taugt uns irgendwie mitzumachen mit einem Auftrag, weil sonst irgendwie unser Leben auch irgendwie den Sinn entleert ist. Mhm. Also was ist unser Sinn im Leben? Ja. Dass wir, und Frankl sagt, das hat was mit dem Auftrag zu tun, dass wir das Leben als Auftrag sehen. Und wenn das eben ein Auftrag ist, dann können wir auch irgendwie fragen, ja, wenn es einen Auftrag gibt, dann gibt es auch einen Auftraggeber, dann gibt es irgendjemanden, der das macht. Und ich glaube, also für mich ist es halt so, dass ich daran glaube, dass es einen Gott gibt, der für jeden von uns einen Plan hat und der uns irgendwie bittet, was Konkretes zu tun in diesem Leben. Sei es ganz kleine Dinge, aber auch dann an dieser großen Mission, die Welt heißt, die Leben heißt, um ihn eigentlich kennenzulernen, dass wir Gott kennenlernen.
Du würdest also sozusagen auch den Begriff Mission fast so ein bisschen auch gleich mit Auftrag, also verstehen. Also es ist, jeder Mensch hat wie so eine Mission im Leben oder wie so einen Auftrag im Leben, oder?
Ja, ich ein bisschen über Mission, wenn ich da so drüber nachdenke. Also das ist irgendwie ein bisschen allgemeiner. Also mir kommt es irgendwie so vor, zum einen, warum bietet uns Gott Mission zu machen? Warum erscheint er nicht jedem direkt oder warum sagt das nicht jedem direkt? Also in den wenigsten Fällen ist das so. Manchmal passiert das auch. Er erscheint manchmal im Traum oder so. Hört man immer wieder. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir auf dieser Welt sind und fragen, was soll das Ganze hier? Und dann brauchen wir andere Menschen, die uns irgendwie sagen, was wir da tun sollen im Leben. Ja? Und wir haben, ich weiß nicht, wenn wir so auf diese Welt blicken und fragen, warum bin ich da? Ja, was ist so mein Lebensziel? Dann finde ich glaube, das hat was mit Auftrag zu tun. Also, dass Gott uns sendet, ja, letztendlich, dass wir die anderen zu ihm führen. Und jeder hat vielleicht auch seine kleinen Aufträge oder seine kleinen Lebensaufgaben, sodass die Gesellschaft funktioniert und dass wir zusammenleben können. Und der eine macht diesen Beruf und der andere diesen Beruf, dass wir was zum Essen haben, dass wir als Gemeinschaft auf der Welt eben zusammenleben können. Aber meine Frage ist, gibt es auch so einen Auftrag oder so eine Mission, oder eine Bestimmung im Leben, so die jeden als Menschen betrifft und die nicht nur so kleine Details sind, sondern die eben egal, jeder Mensch auf der Erde hat, die das Wesen des Menschen ausmachen. dass wir so eine Mission haben sozusagen. Ich glaube eben, dass unser Leben so eine Mission ist. Also irgendwie, vielleicht gefallen uns auch deswegen so Filme, die so Agentenfilme sind, so Mission Impossible oder James Bond, so die einen Auftrag haben, die was erfüllen müssen. Mhm. Weil das, ja, und Viktor Frankl sagt das eben, ja.
Was, also kannst du nochmal zusammenfassen, was du jetzt dann im Kern verstehst als diese Mission, die so
die jeder hat? Ja. Die Frage ist, ob es die eben gibt, wenn du nicht an Gott glaubst, glaube ich nicht, dass das Sinn macht, dass jeder, also dass so eine allgemeine Vision oder Mission hat, weil wenn es eine Mission ist, die jeder Mensch hat, dann muss es eben irgendwie gegeben haben. Also wenn es einen Zweck gibt, die jeden Menschen betrifft, dann muss es ihm jemanden geben, der diesen Zweck hineingelegt hat. Und da muss man zu dem gehen, der das erfunden hat sozusagen. Ich finde das immer spannend, wenn du hast jetzt zum Beispiel irgendein Gerät oder eine, weiß nicht, ich sage immer Kaffeemaschine zum Beispiel, wenn die ist irgendwie gemacht von jemandem, also immer wieder beim Technikgeschäft.
Vielleicht wäre es ein Kaffee, Michi.
Ja, genau. Ah ja, genau, das könnte sein. Ja. Also so eine Kaffeemaschine hat irgendwie einen gewissen Zweck, die wird gebaut, damit sie einen Kaffee macht. Und wenn wir wissen wollen, was unser Zweck ist, was unsere Bestimmung ist im Leben, dann gehen wir zu dem, der uns gemacht hat, das würde ich so sagen. Und wenn es dem nicht gibt, dann wird es schwierig, sowas zu finden. Dann, ja. Aber wenn wir jetzt irgendwie schauen, das ist mir spannend, weil es gibt in der Bibel, oder es gibt in unserem, ja genau, in der Bibel Stellen, wo es darum geht, was unser Zweck ist. Wenn du zum Beispiel gehst, ganz an die Erschaffung der Welt, also wenn wir jetzt sagen, wir müssen den Erzeuger fragen oder den Erzeuger von uns Menschen fragen, was unser Zweck ist. Und wir gehen in die Erschöpfungsgeschichte ganz am Anfang, wo Adam und Eva geschaffen werden. Und kannst dir vielleicht so vorstellen, Adam und Eva sind jetzt irgendwie da auf der Welt, schauen sich irgendwie an und schauen Gott an und sagen, ja, was soll das jetzt Ganze?
What's the plan?
Ja, what's the plan? und dann ist das Erste, was Gott eben, der macht die Menschen. Und dann gibt er ihnen was mit, sagt er ihnen, was sie jetzt machen sollen. Und das erste Gebot, das erste, was Gott den Menschen sagt, das erste Wort an den Menschen, was sie jetzt tun sollen, ist eben, seid fruchtbar. Und eben das ist vielleicht jetzt nicht nur im biologischen Sinn gemeint, also weil es gibt dann noch eine andere Stelle, die ist dann ganz am Ende fast von der Bibel, eigentlich kurz bevor Jesus stirbt, redet er auch über die Bestimmung des Menschen. Ich glaube, das ist die einzige Stelle, wo Jesus wirklich so ganz konkret über die Bestimmung des Menschen spricht. Mhm. Und das ist irgendwie kurz vor seinem Tod sozusagen, wie als würde er ihnen jetzt auch noch was mitgeben wollen. Also ganz am Anfang haben wir was und ganz am Ende, bevor Jesus stirbt, sagt er seinen Jüngern, ich habe euch dazu bestimmt, also die Bestimmung ist, dass ihr Frucht bringt. Also seid fruchtbar, Frucht bringen. Das ist irgendwie wirklich dasselbe.
Das ist krass, ja.
Das ist krass. Mhm. Und das ist irgendwie echt spannend, ja, dass du da sozusagen, was heißt Frucht bringen? Mhm. Was heißt Frucht bringen heißt, eigentlich, was vorher nicht da war, ins Dasein zu bringen. Also das, was Neues entsteht. Ja. So wie ein Künstler, der ist kreativ, das ist auch was einen fasziniert. Du machst was Neues, was vorher nicht da war. Mhm. Und das, also der eigentlich aus dem Nichts erschafft, ist Gott. Ne? Und was wir eigentlich leben dürfen, ist, dass wir teilhaben an Gottes Wesen. Mhm. Wir machen was Neues. Ja? Und das ist konkret biologisch auch, ne? Wenn ein neues Leben entsteht. Das können wir nicht machen. Also du kannst kein Kind machen in dem Sinn, du wirkst mit, du tragst was dazu bei als Eltern, aber dass das Kind entsteht, dass es wächst, dass seine Seele, dass er eine Person ist und eine Seele hat, das machen wir nicht. Ja. Mhm. Und das entsteht und das ist dieses Hochbringen und das ist irgendwie schon arg, weil du machst eigentlich mit Gott. Ja.
Das ist eigentlich voll aufregend, weil dann ist es fast wie so eine Safari oder so. Also so ist
geheime
abenteuerlich.
Mission. Geheime Mission.
Ja.
Die nicht so geheim ist.
Ja, also es ist eine Entdeckungsreise in einer gewissen Art und Weise, weil ich glaube oft ist man so resigniert mit dem Leben oder man denkt, so und so ist es jetzt und so nehme ich es an. Aber diese Bewegung, die die du jetzt, glaube ich, meinst, ist ja so ein, wie so ein Neustaunen lernen, hey, was ist eigentlich das Mysterium auch, was Gott in mich reinlegen will?
Ja.
Und was macht es aus und was darf ich hervorbringen in diese Welt? Also das ist ja eigentlich irre, es ist wie so ein Anzapfen an was Unendliches und das will durch dich in die Welt geboren werden. Also
es ist so eigentlich so unglaublich, weil das so groß ist. Mhm. Ja? Also das war die erste, dann die Sünde oder der Sündenfall, also dieses Versprechen, wo die Schlange irgendwie dann Adam und Eva versucht und sagt, ihr werdet sein wie Gott. Ja?
Mhm.
Aber das ist genau, was Gott will für uns, dass wir wie Gott sind, weil es heißt ja auch, er schafft den Menschen als sein Abbild. Ja? Mhm. Als sein Abbild. Und wer ist Gott? Eben Gott ist der, der Frucht bringt. Er ist die Liebe, wissen wir. Er ist dreifaltig. Und das Geheimnis von Gott ist selber dieses Fruchtbringen. Der ist eben wie so dieses Rausgehen aus sich raus. Ja? Ich finde, das ist diese Dynamik von dem aus dem Ich raus, zuerst zu einem Du, aber dann entsteht was Neues, dann entsteht was Drittes. Und ich finde, das haben wir sehr wenig im Blick, dass wir unser Leben so sehen, dass etwas Neues entsteht, dass wir irgendwie, wir sind fasziniert, wenn wir produktiv sind. Ne? Aber das kommt, glaube ich, daher, weil das in uns drinnen ist, dass wir so Anteil an Gott haben, an seiner Dreifaltigkeit. Dreifaltigkeit klingt immer so kompliziert, aber das ist irgendwie das, dass du irgendwie aus dir rausgehst, dich überschreitest zu einem Du hin und dann wird das fruchtbar.
Ja. Was findest du denn Sinn so, also können wir noch ein bisschen ausholen, was denn diese Frucht ist, wenn es jetzt nicht Kinder, also was kann es denn meinen zum Beispiel? Weil Frucht klingt ein bisschen so abstrakt.
Was ist Frucht bringen, fruchtbar sein? Das ist was Geistiges. Also wenn eben wie gesagt, alles, was irgendwie neu entsteht, also ich finde alles, was neu da ist, und das sind viele Dinge. Also ich finde das schon, die Arbeit zum Beispiel ist ja auch irgendwo ein Abbild von dem. Ja?
Mhm.
Wir schaffen was Neues und das fasziniert uns und darum sind wir auch manchmal sehr gefangen. Aber es ist trotzdem die Arbeit. Aber dann geht es darum, dass man mit Gott eigentlich neues Leben schafft, irgendwie, dass neue Kinder Gottes geboren werden, sozusagen.
Mhm.
Also irgendwie schon dieses Gebären von einem Kind ist schon irgendwie ein Bild auch dafür. Ja?
Mhm.
Es ist ja irgendwie auch ganz krass. Also ich meine, wenn du sagst jetzt so, was ist der Zweck von uns Menschen? Ja? Was ist der Sinn des Lebens für uns als gläubige Menschen, Christen? Mhm. Ja? Wenn du in den Katechismus schaust, was der erste Satz im Katechismus, ja, man sagt, ich schreibe den Katechismus. Katechismus ist das Buch, wo alles drinsteht, was wir als Katholiken glauben. Ne? Das große, dickes Buch.
Kurz übersetzt.
Und wenn du sagst, okay, da gibt es den ersten Satz und der fasst dann irgendwie alles zusammen. Worum geht es eigentlich im Glauben, ja? Im katholischen Glauben? Und weißt du, was der erste Satz ist? Das ist ein Zitat aus dem Johannesevangelium, wo er sagt, das ewige Leben ist, dass wir Gott erkennen.
Mhm.
Ja? Das klingt so, ja, okay, dass wir Gott kennenlernen. Aber es ist total arg, weil dieses Erkennen in der Bibel also auch verwendet wird, eben für die geschlechtliche Vereinigung.
Mhm.
Das heißt, Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Also das ist irgendwie total ein krasses Wort, weil dieses Erkennen irgendwie auch ein Wort ist, um schwanger zu werden, für diese wirkliche Vereinigung in der Liebe und dann irgendwie Frucht zu bringen. Ja? Das heißt, eben auch im Katechismus steht irgendwie, der Zweck ist, dass das ewige Leben, also das Leben, unser Leben, darum geht es eigentlich, dass wir Gott erkennen. Das heißt, dass wir so uns für ihn öffnen, dass da Frucht entsteht. Ja? Und Paulus sagte mal, Frucht, wenn du nochmal zurück, was ist die Frucht? Sagt irgendwie die Frucht des Geistes, also die geistliche Frucht ist einfach Liebe, ist Freude, ist Geduld, also diese Begriffe irgendwie, das kann auch eine Frucht sein, die da ist. Also einfach was, ja, Gemeinschaft, dass wir untereinander zusammen sind, dass wir, und ich finde, das ist eine Erfahrung, die wir machen, glaube ich, gerade wenn Leute Gott kennenlernen, dass sie so eine, ja, wirklich zusammenwachsen oder eine Freude da ist, die, die einem erfüllt, ja.
Ich muss noch mal kurz diesen Satz wiederholen, ja. Sich so weit Gott öffnen, dass er durch uns Frucht bringen kann. Ich finde es eigentlich krass.
Ja.
Also, erstens macht es voll viel Sinn und zweitens ist es wunderschön. Also irgendwo ist es ja auch die Frucht vielleicht, denke ich mir jetzt gerade nur, vielleicht ist die Frucht auch Gott in uns und durch uns. Ja. Das ist so. Ja. Wenn du dich, also dieses Öffnen fand ich gerade auch so ein gutes Wort. Also ich glaube, darum geht es auch irgendwie im christlichen Weg, oder? Dass man sich immer weiter öffnet für Gott in dir selbst und sein Wirken durch dich irgendwie.
Ja. Und das, eben, das Interessante ist eben, das habe ich vorher schon gesagt, dass Gott zu uns Menschen kommt, nicht normalerweise nicht über eine Erscheinung, ja? Sondern über andere Menschen.
Mhm.
Und das, was du sagst, eben, das ist ja ganz konkret geworden in dieser einen Person, in Maria, ja? Wo das ja ganz konkret, sogar biologisch konkret geworden ist. Ja? Sie hat sich für Gott geöffnet und hat Gott erkannt sozusagen. Sie sagt ja, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Ne? Das heißt eben, sie ist zwar mit Josef verheiratet, aber sie wollte ganz für Gott offen bleiben. Und sie hat sozusagen war ganz offen für Gott und ist dadurch wirklich schwanger geworden, ganz konkret, eben, und was? Mit Gott selber. Also sie hat Gott selber empfangen. Mhm. Und was ist die Frucht dann gewesen? Gott, weil sie hat Gott den Menschen gebracht. Mhm. Also durch sie ist Jesus Mensch geworden, also ist Gott Mensch geworden. Das heißt, das ist so arg, ja. Und das passiert ja irgendwie auch mit uns, ja.
Ja, also es ist natürlich eine, vielleicht nur an der Stelle kurze Klammer, ist natürlich eine Bildsprache. Also wir sagen jetzt ja nicht, dass Gott geschlechtlich ist.
Gute Einwand, ja.
Aber ja, willst du das noch kurz ausführen, also die Klammer kurz ausführen?
Ja, also Gott ist nicht Mann und Frau, Gott ist Geist. Aber eben dieses Bild von Mann und Frau und von der Geschlechtlichkeit, das drückt halt total diese Liebe Gottes aus. Beziehungsweise deswegen gibt es Mann und Frau überhaupt, weil Gott eben dreifaltig ist und er das so eben gemacht hat, dass wir ihn entdecken und erkennen und kennenlernen können, ja. Und das ist irgendwie, im Letzten ist es genau dasselbe wie die Fruchtbarkeit, ist dasselbe wie das Gebot der Liebe. Also wenn wir sagen, der Zweck, wenn wir gesagt haben, es gibt diese Bibelstelle, man sagt, die Bestimmung, unsere Bestimmung ist, Frucht zu bringen. Und dann gibt es aber das wichtigste Gebot zum Beispiel, ist eben Liebe Gott und Liebe den Nächsten wie dich selbst. Ne? Mhm. Das ist im Prinzip dasselbe, weil Liebe ohne Fruchtbarkeit ist keine Liebe. Also Liebe ist immer, echte Liebe ist immer fruchtbar. Ne? Mhm. Also ist immer, die bringt immer was hervor. Mhm. Und ich glaube, das ist schon ein Geheimnis für unser Leben. Und das ist schon eine Mission, auch die wir haben, vielleicht, die wir wirklich weitergeben können, weil oft, also alleine können wir nicht lieben, alleine können wir auch nicht Frucht bringen. Mhm. Ja, wenn wir nur auf uns verschließen. Und ich glaube, manchmal haben wir so die Tendenz, gerade auch jetzt in Zeiten von künstlicher Intelligenz oder sonst was, wir brauchen die anderen oft gar nicht mehr. Wir sind uns oft selber genug. Und dann ist schon mal schwierig, dass wir uns öffnen für einen anderen.
Mm.
Ja? Aber diese Dynamik, dieses Fruchtbringen ist so cool, weil du irgendwie denkst, der andere ist auch mir noch nicht genug. Ja? Sondern durch dieses Zusammenkommen haben wir einen Blick noch auf was Drittes. Ja? Wenn du in einer Beziehung nur auf dich schaust und nur quasi du und der andere und dich für den anderen für dich haben willst, sozusagen, quasi in dieser Zweierbeziehung, dann ist das auch noch nicht ganz komplett. Das ist immer ein bisschen ungesund.
Mhm.
Aber wenn du gemeinsam diesen Blick hast auf was Drittes, und das kann eben in erster Linie, das ist ganz natürlich, es ist ein Kind, aber auch irgendwie eine gemeinsame Aufgabe oder irgendwie ein gemeinsames, oder auch Gott, ja, oder die Liebe zu den anderen, ja. Wenn du einen Blick hast nach außen, dann wird die Liebe irgendwie reif. Und gesund, das ist irgendwie schön. Also ich finde immer, es ist schön, wenn man bei einem Paar ist, das irgendwie total offen ist, wenn man da dabei ist und sich nicht blöd vorkommt. Wie das dritte Rad am Wagen, ja, so, oder so fünfte Rad am Wagen.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich würde jetzt, ich würde auch gerne nochmal diesen Bogen spannen hin zur Mission.
Ja.
Weil es irgendwie, das, was du jetzt gesagt hast, ist vielleicht so auch der Anfangspunkt von eigentlich im Grunde auch einer echten, authentischen, menschlichen Begegnung und dann im Nächsten auch für eine Mission, die gesund und schön ist, weil sie liebevoll ist. Nämlich, du hast gesagt, der Schritt weg von mir hin zum Du.
Ja.
also das Verlassen des Ichs irgendwo in der Art und Weise und die Hinwendung zu einem Gegenüber.
Ja.
Wie würdest du jetzt dieses, ja auch diese Bildsprache von, also war jetzt viel Bild auch von einer ehelichen Liebe eigentlich, wie übersetzt du das jetzt auf Mission im Sinne von, ich spreche jetzt vielleicht auch mit wem, den ich gar nicht kenne oder gerade kennengelernt habe und möchte von meinem Glauben teilen oder so.
Ja, voll. Zum einen ist es eben wirklich unser Auftrag, dass wir irgendwie so wie Maria Gott der Welt bringen. Also so irgendwie, das ist kurz gesagt die Mission. Ja? Aber eben die Mission, du kannst Mission irgendwie oder Glaube nicht machen. Ja? Das ist eben ein Öffnen. Also ich selber öffne mich zu Gott und dann ist passiert Mission sozusagen. Mhm. Also dieser Blick weg, also das ist vielleicht die ganze, was wir gesprochen haben die ganze Zeit, ist, dass du nicht, das Mission ist nicht, ich will dich jetzt so überzeugen oder ich will dir jetzt was aufdrücken, auch wenn es noch so toll ist. Aber das Erste ist für uns, glaube ich, ist auch relativ entspannt, also entspannend vielleicht, wir sagen, ja, wir brauchen nur uns mit Gott vereinigen, mit Gott in Verbindung treten, das heißt durchs Gebet, also öffnen heißt, mit ihm in Beziehung zu treten, weil durch diese Beziehung, durch dieses Erkennen Gottes, das wird fruchtbar. Ja? Mhm. Und das bringt neue Kinder Gottes zur Welt sozusagen, eben wie Maria. Das ist irgendwie so ein bisschen, es ist nicht so abstrakt, aber das gibt uns eine Haltung, ja? dass es eher ist, es liegt an uns in dieser Verbindung. Und es ist ja auch so, dass Jesus das selber sagt, in dieser Stelle, wo er sagt, über die Bestimmung von Frucht bringen, da vergleicht er das eben mit dem Weinstock. Ja? Und er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und getrennt von mir könnt ihr nichts machen. Bleibt in meiner Liebe. Und wenn ihr bei mir bleibt, dann bringt ihr rechte Frucht. Also umgekehrt, wenn wir nicht am Weinstock bleiben, nicht in seiner Liebe bleiben, dann bringen wir keine Frucht. Also dass es geht um diese Verbindung mit Gott, mit Gott selber. Und das ist was, wie andere Menschen Gott kennenlernen. Und das ist irgendwie, nicht ich muss das jetzt irgendwie machen. Und ich glaube, das geht auch gar nicht, weil auch Jesus vergleicht einmal den Glauben eigentlich mit so einem Samenkorn immer. Ja? Du kannst den nur in die Erde setzen, aber dass das wächst, ja, das machst du nicht. Und das glaube ich, wir machen oft sehr viel selber oder wollen selber was machen und dann sind wir immer dieser Gefahr dieses Überstülpens und dieses ich möchte den anderen so überreden. Aber eigentlich ist die Dynamik von unserem ganzen Leben und das hat mit allen Bereichen, dass du ein Empfangender bist und dass du dich öffnest und dass dann was wächst. Ja? Mhm. Und dass auch der eigene Glaube wächst eigentlich, den kannst du auch nicht machen. Mhm. Und das ist eigentlich irgendwie schön. Ja? Und das ist, ja, ich glaube, das ist so diese ganze Dynamik und ich würde ihm wirklich provokant sagen, Mission ist eben das, so fast so wie, das ist das, wofür wir da sind auf dieser Welt. Ja? Weil Gott, wieso macht er das eigentlich so, dass die Menschen da sind und jeder muss so das kompliziert suchen? Ich glaube, weil er uns irgendwie teilhaben lassen möchte an seiner Fruchtbarkeit, ganz konkret und wir dürfen da mitmachen. Und das ist unser Sinn, unser Zweck, unsere Bestimmung. Und darum taugt uns das so irgendwie, glaube ich auch, dass wir Frucht bringen oder fruchtbar sind.
Ich würde jetzt vielleicht sogar auch nochmal du hast ihn eben schon erwähnt am Anfang des Gesprächs, ich würde vielleicht jetzt sogar nochmal Viktor Frankl erwähnen, weil er hat ja auch dieses Ding, also in seiner Sprache sagt er ja, das Leben stellt Fragen an uns.
Ja.
Und du hast jetzt gerade gesagt, dass du Mission auch ein bisschen so verstehen würdest, dass man sagt, man öffnet sich auch.
Hm.
Also es geht um ein Prinzip des Sich-Öffnens, zu Gott hin und auch wahrscheinlich offen durch diese Welt zu gehen.
Voll.
Und ich finde jetzt diese Verbindung auch schön, so fast als Fazit zu sagen, wenn das Leben Fragen an uns stellt, also so diese Mission vielleicht so zu verstehen, dass wenn ich jetzt durch die Welt gehe, auch wach zu sein, wo lädt Gott mich ein mit einer Frage? Wo kann ich mich öffnen für ihn wie zu entdecken in den Menschen um mich, am Arbeitsplatz? Aber eben, dass das Prinzip, so wie du sagst, eine Öffnung ist, erstmal zu empfangen, was ist denn da? Und nicht gleich, bam, hier ist meine Message an dich. Also, aber mit wachen Augen durch die Welt zu gehen. Und dann vielleicht würde ich trotzdem auch sagen, schon auch also wenn ich jetzt an mich selber predige, schon auch einen Mut zu haben, dann auch zu teilen. Also auch so ein bisschen das Herz von dem Titel unseres Podcasts, Unverschämt katholisch, dann schon auch wach zu sein für, wo sind die Momente, wo ich vielleicht zurückhalte, weil ich jetzt Angst habe, dass es vielleicht nicht verstanden wird oder dass es abgelehnt wird. Also wo darf ich mich trauen und da vielleicht auch gut werden in der Unterscheidung des eigenen Herzens, wo will ich jetzt gerade kontrollieren und habe Angst, dass der andere es nicht checkt oder so und wo traue ich mich vielleicht nicht. Also so da auch die Mitte zu halten.
Ja. Und ich glaube eben, das passiert eben durch diese Verbindung mit Gott, weil wenn du irgendwie weißt, dass Gott dich bittet, Gott dich sendet, und du echt einen Auftrag vom höchsten König hast oder so einen Auftrag hast und du bist so mit ihm in Verbindung, dann ist irgendwie nicht so wichtig jetzt die Anerkennung oder ob du jetzt eine Ablehnung bekommst vom anderen, dann bist du irgendwo in dieser Verbindung oder bist du irgendwie, weißt du, bist am richtigen Platz, ja, du machst das, was du tun sollst. Und das ist irgendwie, ja, das macht dann irgendwie Sinn. Und das ist eben das ist eine Bewegung für uns im Leben, glaube ich, die ändert viel, wenn wir diese Bewegung irgendwie neu denken. Eben nicht ich muss irgendwie alles checken, sondern ich kann mich öffnen für wen. Und es hat irgendwie auch einen Effekt. Ja? Und wir sind dann in diesem Kreislauf, ja, mit dieser Dreifaltigkeit zusammen irgendwie. Wir haben so Teil an Gott selber, an seinem Wesen. Sein Wesen ist diese Liebe, ist sein Wesen ist dieses sich schenken und eben Frucht bringen. Ich weiß nicht, ist Frucht bringen ein komisches Wort, aber ich finde das immer, es drückt es halt so schön aus. Ja.
Michi, ob du es glaubst oder nicht, wir sind schon am Ende dieses Gesprächs angekommen. Nein. Also am Ende dieser Stunde, wir können noch weiterreden,
ja, genau.
Aber wir drehen dann bald die Mikrofone ab. Aber bevor wir das tun, habe ich natürlich, wie du hoffentlich weißt, eine Schlussfrage für dich, nämlich, warum bist du unverschämt katholisch?
Haben wir es natürlich überlegt.
Also als mein Chef solltest du die Schlussfrage hoffentlich wissen.
Nein. Also ich glaube, also für mich ist so, zum einen, ich bin katholisch, weil eben das am meisten Sinn macht. Ja, also wir haben es ja ein bisschen auch gesprochen, also du bist da hier auf dieser Welt, ja, mitten im Universum, auf so einem kleinen Planeten, ja, in dem riesigen Universum, und du fragst dich, was soll das da, warum bin ich da, warum ist das so kompliziert, warum ist das Leben so kompliziert, warum ist es so kompliziert, überhaupt herauszufinden, was das Leben ist, was mache ich da? Und ich finde, dieser Zweck und diese Bestimmung ist einfach ein wichtiger Punkt, ja. Und wenn man darüber nachdenkt, also ich habe nichts Besseres gefunden, also das macht einfach alles Sinn, ja, und weil ohne Gott kann auch nichts sein, von nichts kommt nichts, ja. Und das andere, warum ich unverschämt bin, ich finde, zum einen, wenn man seinen Glauben konsequent lebt, dann wird das irgendwie was Schönes. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du deinen Glauben nicht ernst nimmst und nur oberflächlich lebst und vielleicht auch nur nach außen, so nach einer Fassade, oder nicht wirklich diese Verbindung mit Gott lebst, ja, mit diesem Weinstock in Verbindung bist, dann ist wirklich traurig, ja, dann ist das irgendwie sehr unangenehm für andere und für einen selber, glaube ich auch. Und ich merke, wenn Leute es ernst nehmen und sich einfach bemühen mit allen Schwächen, die wir haben und haben dürfen, aber dann wird es irgendwie wirklich was Schönes. Und das Zweite, warum unverschämt katholisch? Weil wir einen Auftrag haben. Jesus gesagt hat, wir sollen uns seiner nicht schämen und wir sollen, ja, das Evangelium verkünden der ganzen Schöpfung.
Amen. Danke, Michi. Schön, dass du da warst.
Sehr gerne.